Wir sind wieder, der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Ein schwieriges Jahr sei es gewesen, hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gerade der Welt verkündet. Genau vor einem Jahr wurde in Belarus gewählt. Dabei stand der Sieger wohl schon vorher fest, nämlich er selbst, Machthaber Alexander Lukaschenko. Ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung, wie zehntausende Menschen damals auf die Straße gegangen sind. Die haben demonstriert, wirklich mutig, weil sie finden, dass ihnen nicht nur eine Wahl gestohlen wurde, sondern auch, naja, wenn man so will, die Zukunft, eine Perspektive, die Hoffnung auf ein gutes Leben. Die Polizei geht bis heute ziemlich brutal gegen diese oft jungen Frauen und jungen Männer vor, schnappt sie einfach weg vom Bürgersteig, fährt sie gleich ins Gefängnis. Und das ist, wie wir heute hören werden, noch lange nicht alles. Also, wie sieht's aus in Belarus? Jetzt ein Jahr nach der gestohlenen Wahl, darüber wollen wir sprechen im Weltspiegel-Podcast. Mit Demian von Osten, unser Moskau-Korrespondent, der es irgendwie geschafft hat, ein Visum für Belarus zu bekommen. Wir sprechen mit Ansch Gor, eine Belarusin, die in Berlin im Exil lebt und mit wirklich gemischten Gefühlen in ihre Heimat guckt. Und mein alter Kollege Klaas-Oliver Richter ist auch dabei, früher unser Skandinavien-Korrespondent. Der war gerade in Litauen und hat ziemlich krasse Sachen an der litauisch-belarussischen Grenze erlebt. Erzählt er uns gleich von. Wir fangen mal an, direkt in Minsk. Als Journalist ist man in autoritären Staaten nie besonders geliebt, wenn man Fragen stellt, die nicht gern beantwortet werden. Demian von Osten, unser Moskau-Korrespondent, der hat es gerade geschafft, reinzukommen nach Belarus. Und ich glaube, mit ziemlich vielen Fragen im Gepäck. Hi Demian, grüß dich.
Hallo Philipp.
Du bist in Minsk seit, ich glaube, 2 Tagen, warst ja auch schon oft früher da. Wie sind deine ersten Eindrücke von der Stadt diesmal?
Tja, sie ist immer, wenn ich hierher komme, in den letzten Monaten in so einem seltsamen, ja, Doppelzustand. Einerseits gibt es eine schöne Uferpromenade und gestern Abend, als ich entlang gelaufen bin, da sind da ganz viele Jugendliche, die spielen, Gitarre singen, haben irgendwie ein Getränk dabei und genießen die Zeit. Das wirkt wie so ein ganz lockeres, leichtes Leben. Und auf der anderen Seite macht man fast jeden Tag die Nachrichten auf. Meistens kommen die Nachrichten hier über Telegram-Kanäle, weil es unabhängige Medien kaum noch gibt. Und sieht, dass die Zahl der politischen Gefangenen wieder größer geworden ist. Deutlich über 600 jetzt schon, die als politische Gefangene in dem Land gelten. Und das macht einen doch sehr, sehr nachdenklich, denn im Prinzip freie Meinungsäußerung ist hier öffentlich nicht mehr möglich. Und das zeigen jegliche oppositioneller Symbole, also diese weiß-rot-weißen Farben, an die wir uns vielleicht erinnern bei den Protesten vergangenes Jahr. Wenn die auch nur ein bisschen auftauchen, dann werden die sofort eliminiert. 2 Beispiele auf dem Weg vom Flughafen hierher, da gibt's eine Baumallee. Und da hat jemand weiß, rot, weiß auf die Bäume drauf gemalt. Das wurde sofort mit Grün übermalt. Sowas geht gar nicht in Belarus. Und das Zweite ist, es gibt ja einen Platz, wo der erste Mensch bei den Protesten ums Leben gekommen ist. Und dort wollte jetzt jemand am Jahrestag des Todes von diesem Menschen Blumen niederlegen und wurde sofort festgenommen. Und es steht jetzt ein Mülleimer genau an dem Ort, wo diese Person gestorben ist.
Vor einem Jahr gab es diese groß angelegten Proteste und es gab eben auch die brutale Polizeigewalt. Damals erinnere ich mich auch, da gab es diese Bilder von Lukaschenko im Kampfanzug, in Tarnfarben, der hatte einen Kalaschnikow in der Hand. Man hatte den Eindruck, das ist jetzt echt spitz auf Knopf, der kämpft um die Macht, vielleicht auch um sein Überleben. Was würdest du sagen, wie ist das heute? Sitzt Lukaschenko heute wieder fester im Sattel?
Auf jeden Fall. Also das ist etwas, was vielleicht manch anderen Diktator auf dieser Welt beeindrucken mag, dass angesichts dieser massiven Proteste, die es vergangenes Jahr gab, es ihm trotzdem gelungen ist, an der Macht zu bleiben und sein System zu festigen. Und sein System beruht auf Angst, Macht über andere und diese Szene, die du eben gerade beschrieben hast, er mit der Kalaschnikow, sein Sohn, sein jüngster Sohn war noch dabei, das hat ihn nachhaltig auch beeindruckt, beschäftigt. Das hat man bei einer großen Pressekonferenz, die er diese Woche ein Jahr nach dieser Präsidentenwahl, die ja von ganz vielen Seiten als massiv gefälscht angesehen wird, Diese Pressekonferenz hat er gegeben und da hat er auch darüber gesprochen. Und er ist seit einem Jahr mit dem Machtsystem, was ihn umgibt, daran, jeglichen Protest im Keim zu ersticken. Das ist die Situation ein Jahr nach den Massenprotesten. Lukaschenko sitzt zwar hier fest im Sattel, aber er hat die Herzen ganz, ganz vieler Belarusen, ich glaube auch unwiederbringlich, verloren.
Welche Rolle spielt eigentlich Russland in dieser ganzen Geschichte, Wladimir Putin?
Eine ganz entscheidende Rolle, denn ohne russische Hilfe hätte dann Lukaschenko das nicht geschafft. Ohne russische Hilfe hätte er nicht seinen Machtapparat so zusammenhalten. Da sind ja sehr, sehr viele Gelder geflossen. Putin und Lukaschenko haben sich immer wieder getroffen und da ging es immer um irgendwelche Geldzahlungen, Kredite. Und das ist die Möglichkeit, die er hat. Er hat seine Leute gut bezahlt und dafür gesorgt, dass sie sein System schützen. Und System, da denkt man manchmal, das ist vielleicht so ein ganz kleiner Kreis von wenigen Beamten, die um ihn herum sitzen, wenigen Politikern in den Geheimdiensten und so weiter. Ja, einerseits ja, die sind extrem wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch viele andere staatliche Angestellte, die weiter zu ihm halten und Angst haben vor einer großen Unsicherheit, die entstehen könnte, wenn Lukaschenko mal nicht mehr ist, und im Zweifel dann sagen, ja, dann doch lieber mit ihm. Also beispielsweise Lehrer, Rentner war eine wichtige Gruppe von Lukaschenko, obwohl er selbst bei den Protesten ja viele Rentner auch verloren hat, die sich dann auf die Seite der Protestbewegung gestellt haben. Oder auch Arbeiter in den großen Staatsbetrieben, die es hier in Belarus gibt, auch die halten zu ihm. Und die kann man natürlich mit finanzieller Sicherheit in einem ja doch relativ armen Land wie Belarus dann doch ganz gut dazu überzeugen, jetzt nichts gegen Lukaschenko zu unternehmen.
Und gar nicht lange her, da gab es ja diesen wirklich unglaublichen Fall um den Blogger Raman Pratasevich. Der kam aus dem Griechenland-Urlaub, wollte zurück nach Litauen, wo er wohnte, und dieses Flugzeug hat Lukaschenko über belarussischem Luftraum abfangen lassen mit Jagdflugzeugen, hat Pratasevich festnehmen lassen, hat ihm im Fernsehen vorgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass auch das großen Eindruck gemacht hat auf die Oppositionsbewegung im Land.
Sicherlich, zumal ja eine Woche vorher Svetlana Tichanowskaja, die wichtigste Führungsfigur der Opposition, auch über Belarus geflogen ist, auf einer ähnlichen Route. Und es gibt noch einen anderen Fall, der jetzt untersucht wird in der Ukraine, der Fall eines Belarusen, der sich dort um Exil-Belarusinnen und Belarusen gekümmert hat, eine Nichtregierungsorganisation aufgebaut hat und jetzt erhängt in einem Park gefunden wurde, nachdem er joggen war. Und da vermuten viele, auch das könnte der verlängerte Arm des belarussischen Geheimdienstes sein. Da laufen jetzt Ermittlungen der ukrainischen Polizei. Das Ganze ist in Kiew passiert. Und das sind alles Dinge, die natürlich ein Klima der Angst verbreiten und wo dann ganz viele Belarusinnen und Belarusen sagen, ich bin nicht mehr bereit zu protestieren. Und wenn eine Protestbewegung am Jahrestag der Proteste selber sagt, Proteste machen keinen Sinn, auch mit dem Gedanken, sie gefährden zu sehr die Menschen. Selbst diejenigen, die im Ausland protestieren, gefährden ja möglicherweise Verwandte, die im Land leben. Und das ist auch eine große Gefahr, die viele sehen. Und deswegen muss man sagen, ein Jahr danach hat Lukaschenko es geschafft, mit diesem Klima der Angst, was er verbreitet hat, dafür zu sorgen, dass die Menschen zum Protest nicht mehr bereit sind.
Demian, Leitung ist ein bisschen wackelig, aber wir sprechen gleich nochmal weiter. Dank dir erstmal. Es gibt viele Belarussen, die es nicht mehr aushalten in ihrer Heimat, die Angst haben vor dem Machthaber in Minsk. Viele gehen nach Litauen oder nach Polen. Svetlana Tichanowskaja zum Beispiel, die Oppositionskandidatin, die über Nacht geflohen ist. Oder vielleicht erinnert ihr euch jetzt gerade die Olympia-Athletin Kristina Tymanowskaja, die ebenfalls aus Angst nicht zurück nach Minsk geflohen ist und jetzt in Polen untergekommen ist. Auch hier in Deutschland gibt es in Berlin zum Beispiel eine große Community von Menschen aus Belarus. Einige Zehntausende leben in Deutschland, welche die einfach hier geheiratet haben, die hier arbeiten oder eben auch welche, die im Exil leben. Viele von ihnen beobachten mit wirklich gemischten Gefühlen, was in ihrer Heimat passiert. Anschkor ist eine von ihnen. Ich habe sie gerade in Berlin getroffen, am Bahnhof Zoo, und dann haben wir uns auf eine Parkbank gesetzt und über Belarus gesprochen.
Was bedeutet dir Berlin, wenn du jetzt auch siehst, was in deiner Heimat in Belarus passiert?
Berlin ist es für mich nicht so ganz 100% Deutschland, würde ich sagen. Das ist so eine Multikulti-Sache, dass man wirklich, jeder kann sich wie zu Hause fühlen, sehr frei. Und also Berlin ist wirklich Freiheit. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu Belarus.
Wie geht es euch hier in Berlin? Wie gefährlich ist es, sich hier politisch zu betätigen und zu äußern?
Ich glaube, man ist einigermaßen dadurch sicher, dass wir so viele sind aktiv. Das ist so, man kann nicht gegen alle so vorgehen. Aber trotzdem, das war schon so, Familien von mehreren von uns, die zum Beispiel in Deutschland wohnen, die auch Deutsch oder Europäer sind, die machen sich Sorgen. Sie sagen, guck mal, was da passiert, hast du bitte nicht so mutig sprechen, nicht so viel darüber sprechen, vielleicht reichen sie bis nach Deutschland.
Die Exil-Belarussen in Deutschland, die haben sich organisiert in einem Verein namens RASAM, das heißt übersetzt gemeinsam. Den Verein, den gibt es jetzt ziemlich genau seit einem Jahr und die Idee ist es, den Menschen in Belarus, die noch dort leben, denen zu helfen. Auf der Website heißt es, mit Kreativität gegen die Brutalität der Diktatur. Künstlerinnen und Künstler sind dabei, Wissenschaftler, Journalistinnen und auch Anschko ist Mitglied von RASAM. Sie sagt, wir wollen, dass Belarus wieder ein Ort wird zum Leben.
Es gibt ja sehr mutige Menschen in Belarus. Man würde sich so einen Mut vielleicht auch von der Europäischen Union und von der Bundesregierung wünschen. Was würdest du sagen? Was würde den Menschen in Belarus, der Oppositionsbewegung, was würde denen wirklich helfen?
Also es ist sowohl auch persönliche Initiativen, dass man Ausdruck, sie zeichnen von Solidarität zeigt, dass man an politisch Gefangene schreibt, dass man Initiativen unterstützt, aber auch die zum Beispiel einfachere Einreise für die Opfer von Gewalt, dass sie medizinische Hilfe hier bekommen und natürlich ein bisschen stärkere Meinungsäußerung in Richtung zu Russland. Auch, weil das ist ganz klar, dieser nichts wird sich ändern, ohne dass man mit Russland spricht. Und Russland spricht jetzt nur mit Seite von Lukaschenko sozusagen. Wenn Russland auch dazu gebracht wurde, mit Europa zu sprechen und mit so Opposition von Belarus, dann wird vielleicht Sache sich ändern. Aber so, Europa handelt sehr vorsichtig in die Sachen, die Russland betreffen, leider. Das kann man nachvollziehen, aber so, da leidet auch unser belarussisches Volk darunter.
Eure Arbeit als Exil-Belarussen, was kann die eigentlich bewirken aus dem Exil?
Ja, man muss mit Optimismus nach vorne schauen, aber wir wissen alle, dass so Lukaschenko und so, es ist nicht für immer. Dass so einfach die Bevölkerung hat Wahl gemacht und das ist so ganz klar und deutlich, egal welche Stimmung jetzt ist, wie schlimm gegen Oppositionelle vorgeht, es ist nicht rückgängig. Also Menschen haben gesehen, wie viele wir sind, also die andere Meinung haben, wie viele haben nicht Lukaschenko gewählt. Früher hat man gedacht, ich bin so Minderheit, jetzt wir wissen, dass wir Mehrheit sind.
Die Europäische Union hat Belarus gerade mit Sanktionen belegt und Alexander Lukaschenko, der revanchiert sich mit einer ziemlich abgefahrenen Aktion. Er hat Flüchtlinge aus dem Irak einfliegen lassen, aus Bagdad, aus Erbil, aus Basra. Menschen, die gerne in die EU übersiedeln wollen. Und denen hat er Touristenvisa für Belarus ausgestellt, und zwar massenhaft. Und mit Hilfe belarussischer Behörden versuchen diese Menschen nun über die litauische Grenze in die Europäische Union zu kommen. Klaas-Oliver Richter, viele Jahre unser Korrespondent für Skandinavien und die baltischen Staaten. Du kommst gerade aus Litauen zurück. Was hast du gesehen? Wie ist die Situation an der Grenze?
Also momentan ist die Situation an der Grenze eigentlich ziemlich ruhig, das muss man ehrlicherweise sagen. Und dies deshalb ruhig, weil auf der einen Seite viele sich nicht gerade über die Grenze trauen, aus Belarus nach Litauen rein, weil sie inzwischen auch mitbekommen haben, dass dort verschärfter kontrolliert wird, weil viele nach anderen Routen suchen, zum Beispiel Richtung Polen, zum Beispiel auch Richtung Lettland. Auf der anderen Seite haben die litauischen Grenzpolizisten seit einigen Tagen ganz klaren Befehl bekommen, jeden, den sie unmittelbar an der Grenze erwischen, sofort wieder zurückzuschicken Richtung Belarus, also da, wo die Migranten, Migrantinnen hergekommen sind, auch, und das war neu, unter Anwendung von Gewalt, wenn es gar nicht anders geht. Das ist ein Befehl, den hat die Innenministerin vor einigen Tagen an die Grenzpolizei ausgestellt und der wird dort auch relativ konsequent umgesetzt. Pushback heißt das, gibt es auch woanders in Griechenland. Dort wird das auch angewendet und das sorgt schon für ziemlich viel Respekt und auch für ziemlich viel Angst bei den Menschen, die nach Litauen reinkommen wollen eigentlich.
Diese Reise aus dem Irak über Belarus an die litauische Grenze, wie geht's den Leuten, die es über diese Grenze geschafft haben? Was erzählen die, wie das überhaupt vonstatten ging?
Also die, die wir gesprochen haben, erzählen davon, dass sie alle nach Bagdad gebracht worden sind von Schleuserbanden oder möglicherweise auch alleine dahin gekommen sind, dann Flüge gebucht haben nach Minsk. Es gibt offensichtlich in Bagdad einige Reiseagenturen, die sich darauf spezialisiert haben, zynischerweise. Und von dort in Minsk sind sie dann Richtung Grenze transportiert worden und sind dann die letzten Kilometer, die letzten Meter dann alleine Richtung Grenze über die grüne Grenze gegangen. Man muss sich das so vorstellen, die Grenze ist insgesamt 680 Kilometer lang, nur knapp die Hälfte davon ist irgendwie mit Zäunen gesichert momentan, das ändert sich gerade, aber bis dato war die halt auf großen Strecken eben ungesichert, einfach eine grüne Grenze, weshalb über Jahrzehnte viele Schmuggler diese Grenze auch gerne genutzt haben. Und dann sind sie in Litauen gewesen und sind dann irgendwann von litauischen Behörden festgenommen worden. Und die litauischen Behörden sind sehr konsequent, haben geteilt Familien mit Kindern. Die sind untergebracht worden in, ich sag mal, dickeren Zelten mit Zugang zu warmem Wasser, möglicherweise auch mit Sanitäranlagen. Es gibt ein Wohnheim, in dem eigentlich Schüler der Grenzschutzbehörde untergebracht sind. Auch dort sind Familien untergebracht worden. Also die haben irgendeine Form von Schutz schon auch, gerade in den kalten Nächten, die es ja jetzt inzwischen auch gibt in Belarus und in Litauen, also im ganzen Baltikum. Und wir haben ein großes Lager in Rudnikai besucht, das ist etwas weiter entfernt von der Grenze. Dort leben 800 Männer, nur Männer, wirklich unter ärmlichsten, einfachsten Bedingungen. Dünne Zelte, gibt nur ein paar Toiletten, wenige Duschen, es gibt nur wenig Wasser, wenig Nahrung. Viele dieser Männer sind erkältet. Dann kommt einmal am Tag die Krankenschwester und die kann auch nicht mehr machen als Schmerztabletten und andere einfache Medikamente zu verteilen. Also diese Leute hat es schon richtig schwer getroffen, die leiden da und da in diesem Lager hat es auch in den vergangenen Tagen diverse Male Unruhen gegeben. Die Spezialpolizei ist dort eingerückt, als die Männer versucht haben, dort ihre Handys wiederzubekommen, haben sich bewaffnet und so. Das war richtig, richtig aggressiv, die Stimmung, und das hat uns auch während der Dreharbeiten richtig bedrückt. Ich glaube, das muss man schon so sagen.
Die Litauer, die an der Grenze wohnen, wie gehen die eigentlich damit um, dass sie nun mitten in so eine Flüchtlingskrise geraten sind? Können die helfen? Wollen die helfen? Oder sind die selbst überfordert?
Na, da ist es, glaube ich, wie es, denke ich zumindest, fast überall ist. Wir haben das Rote Kreuz gesehen, die Freiwilligen vom Roten Kreuz, die haben Wasser in diese Lager gebracht, haben die Leute versucht irgendwie zu unterstützen, haben auch vielleicht noch ein paar Decken mit dabei gehabt. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch in den Dörfern viele, die einfach nicht wollen, dass dort diese Lager aufgebaut werden, dass dort diese Menschen eine zumindest erste Zuflucht finden. Da ist natürlich die Angst und die Unkenntnis über Angst vor dem Fremden und die Unkenntnis über fremde Menschen, fremde Kulturen ist da natürlich prägend. Man muss sich das so vorstellen, dass gerade im Osten an der Grenze zu Belarus, dass dort die polnische Minderheit in Litauen siedelt. Das sind Menschen, die verstehen sich als Polen, die reden am liebsten Russisch, die sehr traditionell sind, und für die sind Menschen, die dort von wo auch immer hinkommen, erstmal unbekannt und machen Angst, und Angst vom Fremden führt meistens zur Ablehnung, und das haben wir da auch erlebt.
Litauen ist ja ein kleines Land. Ich kann mir vorstellen, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten wie zum Beispiel hier in Deutschland. Guckt Litauen jetzt nach Brüssel? Wollen die Hilfe von der Europäischen Union?
Also die litauische Regierung hat sich schon an die Europäische Union gewandt. Erstmal, um mitzuhelfen, Strukturen zu entwickeln, um Asylverfahren einfach in größerer Zahl abzuwickeln. Denn das darf man ja nicht vergessen. Es gibt in Litauen nicht die Erfahrung, mit so Asylverfahren in diesem Maß. Und man darf auch nie vergessen, dass selbst 2015, als diese große, große Zahl von Menschen nach Europa gekommen ist, die Grenze zwischen Belarus und Litauen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Deswegen hat die Verwaltung überhaupt keine Erfahrung, wie mit der Situation umzugehen ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass litauische Politik eigentlich traditionell nicht so richtig, ich sag mal, migrationsfreundlich ist. Das ist immer abwehrend. Litauen gehört nicht zu den Staaten, die zum Beispiel freiwillig Menschen aufgenommen haben im Rahmen der Umverteilungen innerhalb der Europäischen Union. Da ist man dann noch sehr bedeckt und zurückhaltend gewesen. Und das führt natürlich dazu, dass die Behörden massiv überfordert sind. Das Zweite ist, dass die Grenze, von der ich gesprochen habe, zwischen Belarus und Litauen, dass die, wie gesagt, an großen, großen, großen Stellen einfach nicht gesichert ist. Und die Litauer hoffen halt, dass sie ja mit Unterstützung der Europäischen Union irgendwie dann doch sowohl alle verfahrenstechnischen Angelegenheiten irgendwie dann doch organisiert und abgewickelt bekommen, aber eben auch ihre Grenze geschützt bekommen.
Nach dem, was du gesehen, was du erlebt hast, was wird aus diesen Menschen, was wird aus den Flüchtlingen? Haben die eine Chance, in der EU zu bleiben?
Na, ich denke mir, dass es so ist, dass es wie in allen anderen EU-Ländern irgendwann sein wird, dass die Verfahren ordnungsgemäß nach EU-Regularien abgewickelt werden. Und ich denke, dass viele einfach keine Chance haben, bei uns in der Europäischen Union zu bleiben, weil einfach die Frage der Verfolgung, der sie ausgesetzt sind, zumindest nach meinem Eindruck dann nicht so beantwortet werden kann, dass sie einen Asylstatus bekommen können.
Wir holen nochmal Demian dazu, Demian von Osten in Minsk. Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen. Flüchtlinge aus dem Irak einfliegen, um sie an die europäische Grenze zu schleusen. Was hat Alexander Lukaschenko vor damit?
Ja, also wir wissen nicht so ganz genau, inwieweit das von langer Hand geplant ist. Aber er hat immer wieder angedeutet, dass er nichts dagegen hätte, Flüchtlinge einfach Richtung EU zu schicken. Erinnert ja sehr an den türkischen Präsidenten Erdogan, der auf eine ähnliche Art und Weise die EU einmal erpresst hat. Und so ein bisschen wirkt es jetzt hier auch. Lukaschenko hat ausführlich darauf geantwortet bei einer Pressekonferenz, die er diese Woche eben ein Jahr nach der Präsidentenwahl gegeben hat, und sagte so sinngemäß, also wir haben ja nur reagiert auf die Aktionen des Westens. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. In Lukaschenkos Denken ist der Westen an allem schuld. Die Europäische Union, die USA, diejenigen, die er als Aggressoren und Organisatoren auch der Proteste oder Unterstützer der Proteste sieht in seiner Denkweise. Und deswegen sagt er, es bliebe eigentlich ja gar keine andere Wahl, als darauf zu reagieren. Und das ist für ihn jetzt ein Druckmittel auf die EU. Es hat aber nicht sehr lange durchgehalten, weil die EU ja bereits mit der irakischen Regierung vereinbart hat, dass entsprechende Flüge nach Belarus jetzt nicht mehr stattfinden und damit Iraker keine Möglichkeit mehr haben, nach Belarus zu kommen, um von hier weiter in die EU zu gehen. Zumindest keine direkte mehr. Man kann ja auch einen Flug mit Umstieg beispielsweise in Istanbul nehmen.
Klaas hat gerade beschrieben, wie es den Flüchtlingen auf litauischer Seite geht, die es irgendwie über die Grenze geschafft haben. Wie ist denn die Lage für die Menschen, die von so weit hergekommen sind, in die EU wollen, aber jetzt noch in Belarus sozusagen gestrandet sind?
Also ich habe mit einigen hier gesprochen. Einige saßen heute in einem Büro von Iraqi Airways, der staatlichen irakischen Fluglinie, die jetzt versuchen zurückzukommen. Die irakische Fluglinie macht einige Sonderflüge, um die Irakerinnen und Iraker wieder nach Hause zu bringen. Die sind natürlich enttäuscht. Die haben sich verlassen auf Gerüchte in sozialen Medien. Bei Facebook und WhatsApp kursierten die, dass die Grenze nach Europa offen sei. Und haben ihr Erspartes zusammengekramt und sich eine Flugreise mit Hotel hierher gebucht, die zwar jetzt deutlich billiger war, aber die für Menschen aus dem Irak natürlich trotzdem noch ein Vermögen kostet. Aber mit der Aussicht, dass sie sagten, wir können von dort dann weiter in die EU. Denn die meisten haben mir hier gesagt, im Irak gäbe es für sie keine Arbeit und sie wollen sich ein besseres Leben in der EU aufbauen. Und die Zukunft, die eigene, sehen sie nicht im Irak. Mit einem habe ich gesprochen, der war aus Kurdistan, der war vorher auch schon mal in Deutschland über mehrere Jahre, ist dann aus Deutschland wieder ausgereist, nachdem er eine Straftat begangen hatte, einen gefälschten Pass eingesetzt hat und dann er Deutschland wieder verlassen hat. Und jetzt versucht er es auf diesem Wege wieder, will wieder über die Grenze in die EU, in der Hoffnung, dass ihn die EU nochmal mit offenen Armen empfängt. Einige habe ich gesprochen, die jetzt erstmal nicht wissen, wie es hier weitergeht. Viele sagen einfach, sie haben jetzt kein Geld mehr, denn sie haben aufgrund dieser Gerüchte, die sie gelesen haben, ihr Geld darin investiert, hierher zu kommen, weil sie dachten, die Grenze nach Europa hier ist auf. Es ist hier deutlich günstiger als über die Route über die Türkei und Griechenland oder andere Fluchtrouten, wo man ja meistens Schleuser bezahlen muss, die einen dann rüberbringen über mit Schlauchbooten übers Meer. Hier gibt es nur eine grüne Grenze im Wald und da brauchen sie keine Schleusergruppen, sondern vieles können sie hier selber organisieren und dann viele sind zu Fuß Richtung Grenze gelaufen und wurden dann eben dort gestoppt.
Diese verrückte Flüchtlingsaktion jetzt gerade, dann vor kurzem der Urlaubsflieger von Blogger Pratasevich mit Kampfjets zur Landung gezwungen, die Olympia-Athletin Timanowskaja, die sich nicht mehr zurück in ihre Heimat traut und nach Polen geht. Das Ganze passiert ja mitten in Europa. Wie sollte eigentlich die Europäische Union darauf reagieren?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage für die Europäische Union. Die belarussische Opposition sagt ja immer, wir brauchen Sanktionen. Wir brauchen noch schärfere Sanktionen, um das belarussische Regime unter Druck zu setzen. Die könnte man noch verhängen. Man hat ja schon Sanktionen gegen Staatsfirmen auf den Weg gebracht. Und das lässt sich natürlich weiter ausweiten. Auch die Liste der belarussischen Offiziellen, die auf den Sanktionslisten stehen, auch die lässt sich noch weiter ausweiten. Was aber ganz wichtig ist dabei zu sehen, ist, dass je mehr der Druck zunimmt, umso weiter treibt das Belarus Richtung Russland. Denn Belarus hat eigentlich außer Russland und China keine weiteren großen Verbündeten mehr, keine weiteren mächtigen Verbündeten mehr. Und das macht Machthaber Lukaschenko natürlich sehr abhängig von Wladimir Putin. Und Putin wird dafür seine Bedingungen formuliert haben. Und in dieser Pressekonferenz, die ich jetzt schon erwähnt habe, diese Woche, wurde sehr ausführlich auch über den Unionsstaat zwischen Russland und Belarus gesprochen. Den gibt es auf dem Papier schon seit über 20 Jahren, aber das könnte man natürlich noch deutlich ausweiten. Und das wäre sehr im Sinne von Präsident Putin, der ja geostrategische Ambitionen hat und gerne ein großes russisches Reich haben möchte. Und deswegen kursiert immer mal wieder die Idee, ob nicht am Ende Belarus ein Teil Russlands wird. Und wer da die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, immer im Weg stand, war Lukaschenko selber, weil er mit seinen eigenen Machtambitionen auch die Unabhängigkeit Belarus betont. Das heißt, macht die EU schärfere Sanktionen, bleibt Lukaschenko gar nichts anderes übrig, als sich Richtung Russland zu orientieren. Und womöglich erleben wir dann irgendwann, dass es ja fast einen Staat gibt. Und ob damit der belarussischen Oppositionsbewegung geholfen ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Denn in Russland ist ja auch alles auf dem Weg in immer schärferen Autoritarismus und weg von demokratischen Ideen.
Die Leitungsqualität nach Minsk, ein bisschen wackelig, aber das Gespräch, das war sehr spannend. Demian von Osten in Minsk, vielen Dank. Und vielen Dank auch an euch, Klaas-Oliver Richter, an Schkor in Berlin, für eure Eindrücke. Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 13. August. Wenn euch's gefallen hat, gerne abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt oder ganz einfach in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.